Das letzte Mal haben wir ja über Tschernobyl gesprochen, das geht noch weiter. Solche Unfälle von Atomanlagen haben natürlich unglaubliche Folgewirkungen. Ich habe Ihnen vielleicht auch schon erzählt, ganz kürzlich erst habe ich ein Buch in die Hand bekommen und mir dann auch besorgt, Atoms and Ashes. Und da werden 7 ganz große Atomunfälle haarklein beschrieben mit ihrer Vorgeschichte, mit allen Beteiligten und mit all den Problemen, die sich da ergeben haben. Und obwohl ich von Tschernobyl sehr gut informiert war durch meinen Freund Julian Andrejew, der dort jahrelang aktiv war, habe ich aus diesem Buch auch etliche ganz spannende Details erfahren. Also es ist das deswegen so wichtig, weil es sich da um eine Technik handelt, die einfach den Menschen überfordert. Es wurde immer wieder gesagt, ja, man muss die Technik sicher für den Menschen machen, aber die Menschen können nicht sicher für die Technik gemacht werden. Nicht Fehler machen, ist sozusagen eins der menschlichen Grundrechte, Fehler machen dürfen. Und Fehler dürfen nicht mit Katastrophen, sozusagen, in Katastrophen enden. Und eben ein sehr wichtiges Buch ist das von Charles Perrow, der wird als Organisationssoziologe bezeichnet. Und das hat den Titel Normale Katastrophen. Und da weist er eben nach, dass bei sehr komplexen Systemen mit enger Kopplung, wenn also ein Fehler gleich einen anderen nach sich zieht, also wenn zum Beispiel die Kühlung ausfällt, dann kann sofort irgendwo eine Überhitzung passieren und kann Schmelzen auftreten und so weiter, dass solche Techniken prinzipiell nicht beherrschbar sind. Und da gehört eben die Atomtechnik dazu. Charles Perrow plädiert ihm auch dafür, dass man solche Techniken ausgrenzt. Aber ich möchte jetzt ein bisschen was erzählen, auch über die Folgen von Tschernobyl für Österreich. Es war ja damals großflächig. Ich habe ja die Karten gezeigt in einige Regionen, wo es geregnet hat. Als die radioaktive Wolke drüber gezogen ist, hat es natürlich eine starke Bodenbelastung gegeben und die Blätter von Bäumen, Pflanzen generell und die Nadeln von Nadelbäumen, die haben auch oberflächlich aus dem Niederschlag, aus Regen oder Nebel oder Tau, haben sie Radioaktivität aufgenommen und das ist dann durch den Laubfall, ist diese Radioaktivität dann auf den Boden gekommen und dort von Pilzen aufgearbeitet. Und die Pilze führen das dann ja wiederum den höheren Pflanzen zu. Also in diesem Bodenökosystem hat dann das Radiocäsium mit 30 Jahren Halbwertszeit sich weiter bemerkbar gemacht. Und damals hat es eben die starke Radioaktivität, die vorübergehend war, war eben von Jod 131, das ein Spaltprodukt ist. Also ich habe das ja schon kurz erwähnt, wenn ein schwerer Kern durch Kernspaltung, durch Neutroneneinfluss auseinanderbricht in 2 oder 3 Teile, dann entstehen ganz verschiedene radioaktive Stoffe. Ein Nuklid ist ein Atom mit einem definierten Kernbau. Das ist was anderes als ein Isotop. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Aber jedenfalls gibt es da ein ganzes Spektrum von bei der Kernspaltung von Spaltprodukten mit verschiedenen, also verschiedene Elemente sind es, aber mit instabilen in dem Fall kann man sagen, Isotope, also wenn ein Element verschiedene Kernbaukonfigurationen hat, dann sind es die Nuklide, sind es eben Nuklide. Gut. Und jedenfalls dieses 8-Tage-Jod, das hat sich besonders stark natürlich bemerkbar gemacht. Ich habe Ihnen schon erzählt von meiner Wischprobe, die ich da auf einer Auto-Windschutzscheibe gemacht habe. Und da ist dann das Messgerät, das ist natürlich schon eindrucksvoll, wenn man sieht, dass ein Unfall in der fernen Ukraine in Österreich solche Effekte hat. Und da waren dann natürlich Verbote, dass man gesagt hat, ja, also das war im Mai, da hat man eigentlich schon, haben die Landwirte schon Frischfutter gehabt oder Tiere auf die Weide geführt oder es war Frischgemüse zu ernten oder sowas. Und da war sofort natürlich das Verbot, das muss beseitigt werden. Gemüse darf man nicht verwenden, Tiere dürfen nicht auf die Weide. Und da hat es dann einen Regierungsberater gegeben, der gemeint hat, naja, das ist an sich kein Problem, dieses Gemüse, weil das braucht man nur ein paar Wochen im Kühlschrank haben, dann ist das Radiojod zerfallen. Aber er hat vergessen, dass auch da das Cäsium drauf ist mit 30 Jahren Halbwertszeit. Und ich kann mich noch an diverse Club 2 Diskussionen erinnern, wo man über diese Dinge geredet hat. Und es gab das, was ich nenne, die Umwertung aller Werte damals. Frischgemüse? Nein, nein, um Gottes Willen, Vorsicht. Vorsicht, kein Frischgemüse. Tiefkühlware, Konserven, ja, unbedenklich. Heimisches Obst, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da hat sich dann auch herausgestellt, dass beispielsweise bei Beerenfrüchten, also zum Beispiel, wenn Sie sich eine Stachelbeere vorstellen, da ist ja vorne dann, wenn sie reif ist, so der eingetrocknete Blütenteil. Der war stark radioaktiv, weil der hat zur Zeit des Unfalls das aufgenommen. Also heimisches Obst, Vorsicht. Importware aus Südafrika, ja, empfehlenswert. Damals war Boykott des Apartheid-Regimes in Südafrika. Da hat man gesagt, na, also bitte, na, wer umweltbewusst und für die Menschenrechte ist, der schließt sich dem Boykott für Südafrika an. Diese Waren wollen wir nicht. Nach Tschernobyl, wunderbar, das ist empfehlenswert. Fleisch vom Biobauern, um Gottes Willen, Vorsicht, nicht? Weil der füttert sein Vieh mit Futter vom eigenen Grundstück, das ist sehr gefährlich. Fleisch aus Massentierhaltung mit importiertem Futter, ja, unbedenklich, das ist gut, das kann man nehmen. Vollkornbrot, na, bedenklich, weil da ist die äußere Hülle des Getreidekorns dabei. Das war oberflächlich kontaminiert. Weißbrot ist unbedenklich, weil die Randzonen des Getreidekorns entfernt sind. Und jetzt war natürlich auch klar, die Menschen sind ja unterschiedlich gesundheitsbewusst. Und die einen tun ungeheuer viel für ihre Gesundheit und nehmen da allerhand auf sich und sind bereit, schädliche Dinge zu vermeiden. Andere wiederum, die finden da gar nichts dran. Und jetzt ist völlig klar, dass gerade die Kunden von Biobauern, das sind ja die besonders gesundheitsbewussten. Und das heißt, die Biobauern waren eben wirklich nachhaltig geschädigt. Dann gab es natürlich weit über den Nahbereich hinaus gab es natürlich dramatische Folgen, vor allem in Weißrussland, weil dort sehr viel von der Radioaktivität abgelagert worden ist. Und jahrelang wurden 20% des Staatshaushalts zur Milderung der Strahlenbelastung ausgegeben. Nämlich Cäsium ist ja ein Alkalimetall und steht sozusagen in der gleichen Periode wie Kalium. Und wenn man jetzt, und Pflanzen nehmen natürlich Cäsium genauso auf wie Kalium. Und je ärmer an Kalium der Boden ist, umso gieriger wird Cäsium akkumuliert. Das heißt, man hat mit Kalidünger hat man sozusagen die Geschichte verdünnen können und hat die Strahlenbelastung reduzieren können. Das war eine der Maßnahmen. Aber es hat sich dann eben auch gezeigt, dass das medizinische System völlig überfordert war. Und die Behörden, die sind auch total überfordert gewesen, weil man muss sich ja vorstellen, man hat mit Zeitverzögerung festgestellt, wo die am stärksten kontaminierten Gebiete sind. Und da waren zum Beispiel manche Dörfer betroffen. Und jetzt war die Problematik für die Behörden, was machen wir da jetzt? Ne? Die Leute kriegen eine bestimmte Strahlendosis ständig. Können wir die dort lassen? Na, eigentlich eher nicht. Aber was machen wir mit ihnen? Wohin mit der Dorfbevölkerung? Nicht welcher Mensch, der in einem schönen in einem Dorf zu Hause ist. Und die Gegenden dort sind ja oft wunderschön. Also ich war selber ja in der Ukraine dort und in diesen Sperrgebieten und so weiter und habe diese verlassenen Dörfer gesehen. Die Leute bleiben gern dort, wo sie leben und aufgewachsen sind. Und Umsiedlungskosten sind teuer, ungut. Und man hat natürlich dann oft auch wie soll man sagen, Entscheidung treffen müssen. Hat gesagt, ja, die sind jetzt schon so und so lang dieser Strahlung ausgesetzt, das wird jetzt eh schwächer. Hat es überhaupt nur einen Sinn, die zu evakuieren mit großem Aufwand? Also jedenfalls können Sie sich vorstellen, welche Probleme da auf die Leute zugekommen sind. Und jetzt war klar, es sind viele umgesiedelt worden in irgendwelche Notunterkünfte, wo das Leben natürlich alles andere als positiv und schön war. Dort, wo sie zu anderen Ortschaften oder so angesiedelt wurden, sind die Leute oft auch nicht gut behandelt worden, weil der kommt aus der Strahlenzone vor sich. Also die haben allen Grund gehabt, sich nicht wohl zu fühlen in dieser Umsiedlung. Und manche haben dann fatalistisch gesagt, ja, also jetzt gehen wir wieder zurück, weil da war es immer noch besser. Und da gab es dann Behördenmeldungen, offizielle, die eigentlich zynisch waren. Ja, die Leute haben das Recht zu entscheiden, wo sie sterben wollen. Und weil eben dann viele zurückgegangen sind, hat es eben auch dann die Meldung gegeben, naja, jetzt kann man schon wieder zurückgehen. Und also jetzt ist dann die Belastung der Menschen hat wieder zugenommen. Also das sind alles ganz schlimme Sachen gewesen. Ich habe zum Beispiel auch einen Lappen kennengelernt. Ich war ja 2 Jahre nach Tschernobyl, bin ich am Tschernobyl-Tag nach Japan eingeladen worden als Foreign Speaker und habe dort eben auch einen Lappen kennengelernt und der hat erzählt, wie aus einem freien Volk der Lappen ein Abhängiges geworden ist. Weil man hat ja damals große, große Herden von Rentieren hat man als radioaktiven Abfall entsorgt. Da gibt es erschütternde Bilder, wo große Netze mit toten Rentieren mit Hubschraubern abtransportiert worden sind. Nicht? Weil die haben so starke radioaktive Belastung gehabt, dass man sie umgebracht hat. Und jetzt waren die Lappen, die ja abhängig waren von ihren Rentieren, die waren dann auf einmal abhängig von staatlichen Subventionen und haben sozusagen ihre Unabhängigkeit verloren. Also das sind auch Folgen, über die man normalerweise gar nicht viel hört. Ja, dann natürlich hat man viele dieser Rentiere, dann natürlich hat man nicht alle umgebracht, sondern nur die allerstärkst Verseuchten und hat dann, was ja durchaus möglich ist, es gibt ja das, was man eine biologische Halbwertszeit der Radioaktivität nennt, wenn ein Organismus Radioaktivität aufgenommen hat, zum Beispiel Radiocäsium, das dann im Fleisch ist und in der Milch bei Kühen oder so, das wird langsam ausgeschieden. Also da ist nicht nur der radioaktive Zerfall, sondern auch durch den Stoffwechsel geht einiges weg. Und wenn man jetzt diese Rentiere mit nicht radioaktivem Futter füttert, dann kann man auch die Radioaktivität langsam abbauen. Jetzt waren natürlich die Lappen abhängig davon, dass sie nicht radioaktives Futter für ihre Rentiere bekommen. Also eine ganze Menge sehr schwieriger Probleme. Und aus einem freien Volk ist ein politisch abhängiger Subventionsempfänger geworden. Ja, ich zeige Ihnen jetzt in bunter Folge ein paar Bilder, weil ich will nicht zu lang bei der Radioaktivität bleiben. Wir haben noch vieles andere. Ich habe Ihnen schon erzählt, die Stadt Pripyat, die wurde ja evakuiert. Da haben zigtausend Leute dort gewohnt. Und was jetzt sieht man das überhaupt? Nicht gut. Ein bisschen was erkennen Sie drauf. Es ist sehr hell da. Jetzt soll ich es dunkler machen. Das einstige Theater, eine Schule in Pripyat. Und dann etwas, was ich auch schon erwähnt habe. Juli Andrejew hat mir erzählt, dass viele Geräte, also zum Beispiel LKWs oder andere Kraftfahrzeuge, die haben radioaktiven Staub aufgenommen über den Luftfilter und so und sind dann nach kurzer Zeit radioaktiv verseucht gewesen. Man hat speziell Luftfilter konstruiert und ähnliches mehr. Aber Sie sehen da, was da an kontaminierten Geräten herumgestanden sind. Und jetzt kommt natürlich eine ganz wichtige Sache, über die ich aber auch nicht zu lange mich aufhalten will. Radioaktives Jod ist insofern ein wichtiges Spaltprodukt, als es, wenn es in der Luft vorhanden ist oder mit der Nahrung aufgenommen wird, wird es in der Schilddrüse gespeichert. Weil die Schilddrüse erzeugt ja das wichtige Hormon Thyroxin, das Jod enthält. Und Jod ist normalerweise in geringen Konzentrationen nur vorhanden und die Schilddrüse speichert das. Und wenn es jetzt radioaktives Jod gibt, das Jod 131 mit 8 Tagen Halbwertszeit, dann ist es in der Schilddrüse gespeichert. Und jetzt, um das zu verhindern, kann man vor der Exposition zu Radiojod, kann man inaktives Jod zu sich nehmen, dass die Schilddrüse sozusagen gesättigt ist mit Jod und dann nicht mehr das radioaktive Jod aufnimmt. Und dazu werden heute eben Jodtabletten vorrätig gehalten und für den Ernstfall müssen aber vor der Belastung genommen werden. Nachher hat es keinen Sinn mehr. Und so waren natürlich sehr früh schon die Befürchtung, und dann hat man gesehen, dass das eingetreten ist, dass Schilddrüsenkrebs auftritt. Und da gibt es eben eine ganze Reihe Untersuchungen darüber, und mit einem Zeitverlauf von der Bestrahlung bis zum Auftreten einer Krebserkrankung vergeht immer eine gewisse Zeit, das ist die Latenzzeit, und ist dann eben ein Anstieg von Schilddrüsenkrebs passiert. Und bei all diesen Dingen zeigt sich dann eben auch, dass das ganz verschieden berichtet wird. Ich habe Ihnen vielleicht erzählt, im Jahr 1957 war das, glaube ich, seit damals gibt es einen Vertrag zwischen der Weltgesundheitsorganisation und der Internationalen Atomenergieorganisation, der IAEO, dass in Bereichen, die beide betreffen, also Gesundheit und Strahlenfragen, dass sie dann nur in Übereinstimmung darüber berichten. Und das hat dann zur Folge, dass die Weltgesundheitsorganisation in Strahlenfragen also völlig schaumgebremst ist. Nicht? Man spricht von einem Knebelvertrag der WHO. Da gibt es auch seit vielen, vielen Jahren immer wieder in Genf Proteste dagegen, aber da hat sich nichts geändert. Und daher hat die WHO eben die Geschichte relativ verharmlost, aber eben andere Organisationen und andere, also Wissenschaftler, die nicht in der WHO eingebunden sind, die haben das ganz anders eingeschätzt. Also zum Beispiel die Vereinigung der internationalen Ärzte, IPPNW, International Physicians for Prevention of Nuclear War, die haben eine groß angelegte Studie gemacht. Die Liquidatoren, das waren die auf dem Dach, die mit den hochaktiven Abfällen hantiert haben, die hineingeschaufelt haben in das Explosionsloch auf der Decke des Block Nummer 4. Da sind eben mehrere hunderttausend Liquidatoren, sind strahlenbedingt erkrankt. Und viele sind gestorben. Also auch mein Freund Julian Andrejew, der die Liquidatoren aufs Dach geschickt hat, selber vorher oben war, wie ich erzählt habe, der hat ja hinterher immer auch von seinen Kontakten in Russland erfahren, also wie die Leute dahin gestorben sind. Schilddrüsenkrebs, da hat es natürlich auch sehr viel gegeben. Fehlbildungen, Säuglingssterblichkeit. Und interessant ist auch, das hat eine Wiener Ärztin erzählt, die in Minsk in einem Kinderkrankenhaus tätig war. Die hat zum Beispiel gesagt, ja, es hat natürlich enorm gemangelt an Medikamenten. Und wenn eine Leukämie diagnostiziert worden ist bei einem Kind, dann hat es eine bestimmte Therapie erforderlich gemacht. Und wenn man aber die Medikamente nicht gehabt hat, hat man einfach nicht die Leukämie diagnostiziert. Also es gibt da so viele Unwegsamkeiten. Ich habe auch erzählt, ich habe damals auch einen großartigen Schriftsteller kennengelernt, den Juri Scherbak in der Ukraine. Der hat einen Dokumentarfilm gemacht, knapp nach der Katastrophe, obwohl das streng verboten war. Und hat mit vielen Beteiligten Interviews gemacht. Unter anderem auch mit sogenannten Dosimetristen, die Strahlenbelastung der Liquidatoren kontrolliert haben. Und da war eine gewisse Höchstgrenze, war pro Tag vorgeschrieben. Also man hat gesagt, also nicht mehr als, ich weiß jetzt nicht die Zahl, aber es war ja gewaltige Dosis. Und das Vorkommen, dass die überschritten worden ist. Und da hat der Dosimetrist dann einen Rüffel gekriegt. Und von da an hat es keine Überschreitungen mehr gegeben, weil da hat man einfach eine geringere Zahl hingeschrieben. Also man muss sich vorstellen, welches Chaos da herrscht und welche dramatischen Dinge. Und ja, und jetzt ist natürlich klar, es gibt diese Verharmlosung und was steckt da dahinter? Und das ist eine sozusagen mit allen Mitteln geschaffene und aufrechterhaltene Wirklichkeit, in der die professionellen Atomkraftbefürworter leben. Ich habe viele kennengelernt und ich habe Ihnen auch vielleicht die Geschichte erzählt von Professor Memmert, dem Chef des oder dem Institutsleiter des Instituts für Kerntechnik an der TU Berlin. Da bin ich eingeladen worden zu einem Vortrag dort. Und Sie können sich vorstellen, ich habe sozusagen die Emissionen von Atomanlagen kritisiert, auch dass eben Niedrigstrahlung Strahlenkrebs hervorruft. Und das wollten es mir alle nicht glauben, dass sie der Überzeugung waren, bis zu einer gewissen Grenze und unter der bleibt man, ist die Strahlung völlig harmlos. Und ich habe dann beim Abschied, was mich der Professor Memmert, wie sich's für einen Gastgeber gehört, mich zum Bahnhof begleitet hat, wie gesagt, Herr Memmert, ich schicke Ihnen die wissenschaftlichen Arbeiten, die das begründen, was Sie mir nicht glauben wollen. Lieber nicht, Herr Weiß. Ne? Es ist ein anständiger Mensch an sich, ne, der eine Karriere gemacht hat als Nukleartechniker und der will einfach nicht glauben, dass er Beihilfe zur fahrlässigen Tötung leistet. Ne? Also das hört man nicht gern. Also ich habe einmal auch bei einer Podiumsdiskussion, da ging es um die Wiederaufarbeitungsanlage Wackersdorf in Deutschland, irgendwo war die Veranstaltung, und sind dann da neben mir Leute von der Gesellschaft für Kerntechnik gesessen. Und ich habe ihnen gesagt, wer Radioaktivität freisetzt, plant den Tod mit ein. Wir lassen uns nicht Mörder schinden, hat er gesagt. Ich gesagt, von Mord war eigentlich keine Rede, aber der Tatbestand der fahrlässigen Tötung dürfte gegeben sein. Und da kommt nämlich etwas ins Spiel, der juridische Tatbestand des dolus eventualis. Eine Aktion, eine Tat ist strafbar nach dem dolus eventualis, wenn Schädigung Dritter billigend in Kauf genommen wird. Das heißt, wenn man weiß, da kann wer zu Schaden kommen, ich will eh niemanden schädigen, aber möglich ist es, dann ist das dolus eventualis, das ist eine Straftat. Nicht? Und wenn man das konsequent im Umweltschutz umsetzen würde, na, da würden da verurteilt werden. Nicht? Also da sieht man schon auch, wie inkonsequent man eigentlich ist. Und wenn Sie als Privatperson, wenn man Ihnen den Todus eventualis nachweist, ja, dann sind Sie strafbar. Aber eine große Industrie, die die Medien auf ihrer Seite hat und die Politik, die ja dafür sich engagiert hat, dass diese Technik angewendet wird im großen Stil, die Bewilligungen gegeben hat, die Behörden, die Mauern in diesen Bereichen. Das sind alles so inkonsequente Geschichten. Ja, und man kann von so einem durchaus anständigen Menschen, ich sage nichts Böses über sie, sie haben nur Bewusstseinsverweigerung. Bestimmte Dinge wollen sie einfach nicht wahrhaben. Das gegen ihre ganze Lebenseinstellung geht. Er weiß ja, dass er ein guter, anständiger Mensch ist. Und dem jetzt unterstellen irgendwas, das will er einfach nicht. Und man kann einfach nicht erwarten, dass sie sich und der Öffentlichkeit eingestehen, Beihilfe zur fahrlässigen Masseninvalidisierung und Tötung zu leisten. Das kann man einfach, da muss man Verständnis haben und man sagen, ja, mit all seinem Bewusstsein weigert er sich. Aber das ist wiederum auch ein Fall, der unter den, ich habe ja den Begriff intellektuelle Redlichkeit Ihnen auch einmal nahegebracht und dazu gesagt, redlich ist jemand, der andere nicht betrügt, aber intellektuelle Redlichkeit ist anspruchsvoller, da darf man auch sich nicht selber nicht belügen und betrügen. Und da gibt es eben auch das schöne Gedicht von Eugen Roth, den ich ja sehr schätze, weil er wirklich ein gescheiter Mensch war. Ein Mensch, der was auch kommen möge, niemals wie einen anderen glatt belüge, lügt drum, denn dies scheint ihm erlaubt, zuerst sich selbst an, bis es glaubt. Was er nun fast für Wahrheit hält, versetzt der Dreist der ganzen Welt. Also solche Dinge kann man erleben, wenn man sich entsprechend. Ja, da habe ich es ja. Das ist der juridische Tatbestand des dolus eventualis. Schuldhaftes Verhalten ist gegeben, wenn jemand eine Gefahr für Dritte billigend in Kauf nimmt. Dabei ist es unerheblich, ob die Schädigung mit Absicht erfolgt ist. Das waren die weiteren Lehren aus Tschernobyl. Atomkraft birgt ein ungeheures Katastrophenpotenzial und ist im Ernstfall sind die Menschen hilflos.
Das durchzusetzen, gerichtlich,
Bitte?
aber jemand versucht, das gerichtlich durchzusetzen, diesen Tatbestand.
Naja, das ist sicher versucht worden, immer wieder. Manchmal mit Erfolg, manchmal nicht. Aber ich habe zum Beispiel einen schwedischen guten Bekannten, den ich schon lange immer getroffen habe. Der hat das Milieuzentrum in Uppsala in Schweden gegründet, der Björn Gilberg. Und der hat mir vor vielen Jahren einmal schon mit Stolz gezeigt, ein Foto. Irgendein Fabrikant, der Gifte produziert und freigesetzt hat, der ist nach langen Ringen, wo sich der Björn eingesetzt hat, dann letztlich eingesperrt worden. Und also sowas gibt es natürlich, aber da sind wir in der Rechtsprechung noch nicht so konsequent. Ja, in demokratischen Ländern mit Atomkraft haben Mehrheiten für einen Ausstieg plädiert nach Tschernobyl. Aber die Folge war natürlich nicht der Ausstieg. Die Betreiber, die sind natürlich Gefangene ihres Systems. Und dann ist auch klar, so wenn man jetzt eine Umfrage macht in Deutschland, Österreich, Italien, ja, da waren nach Tschernobyl waren klare Mehrheiten dafür, ja, Kernenergie wollen wir nicht, steigen wir aus. Aber das ist praktisch schwierig, weil da sind Milliarden investiert. Und es sind große Kraftwerke im Betrieb, von deren Produktion man abhängig ist. Und jetzt kann man sich durchaus vorstellen, dass Betreiber von Atomkraftwerken, die ja jede Menge Genehmigungsbescheide haben, also das wäre jetzt ein eigenes Kapitel über Genehmigungsverfahren zu sprechen. Weil bei einigen war ich dabei, bei Erörterungsterminen und so weiter, nicht, wo auf der einen Seite die Riege der Sachverständigen für die Atomenergie auftritt, viele davon von technischen Überwachungsvereinen. Und auf der anderen Seite sind Bürgerinitiativen, die das Kraftwerk verhindern wollen. Also da gibt es ja die nettesten Geschichten. Kann ich Ihnen auch eine Begebenheit erzählen? Ich war als Sachverständiger beim Gerichtsverfahren gegen das Atomkraftwerk Grafenrheinfeld bei Schweinfurt, war ich eingeladen und war bei diesem Gerichtsverfahren dabei als Zeuge, bin aber nie einvernommen worden. Also ich bin nur als Zuschauer letztlich dann dort gesessen. Aber da war eine nette Geschichte. Ein Unfallszenario ist ja, dass ein Flugzeug abstürzt auf ein Atomkraftwerk und da das Containment beschädigt und was da alles passieren kann. Ne? Und da hat der Richter gefragt, ob das Kraftwerk ausgelegt ist gegen einen Absturz von einem Flugzeug dieses und jenen Typs. Und der, ja, das war der TÜV-Direktor vom Überwachungsverein, vom Technischen, der war im Zeugenstand und wurde gefragt, ja. Und ich habe gesehen, der hat hingeschaut auf seine Riege von Fachleuten, die dort gesessen sind, und einer hat so gemacht. Glauben Sie, der TÜV-Direktor hat Nein gesagt. Der hat einen Wortschwall von sich gelassen, wo jeder daraus schließen kann, ja, natürlich, selbstverständlich. Ja? Also das war für mich auch so ein nettes Schlüsselerlebnis. Ja, und jetzt ist natürlich klar, dass wenn man jetzt sagen würde, ja, wir steigen aus der Atomenergie, dann sagt natürlich der Betreiber, Moment, wir sind da in einem Rechtsstaat, bitte, da sind die Genehmigungsverfahren mit was ich wie viel Stempeln, Teilrichtungsgenehmigungen und so weiter. Auf welcher Basis wollt ihr uns jetzt enteignen? Wir steigen gern aus, wir stellen das Kraftwerk ruhig ab, aber das kostet natürlich, da müsst ihr uns das zahlen. Das geht eben auch nicht. Das Geld ist einfach nicht da. Oder, naja, das ist nach langen Ringen, und das war dann nach Fukushima, ne, das, also nach Tschernobyl noch nicht, weil da wurde dann immer argumentiert, und das ist etwas, ja, damit sind wir eh schon bei der nächsten Folie. Die Argumente der Betreiber waren, ein Unfall wie in Tschernobyl kann im Westen wegen unterschiedlicher Konstruktion gar nicht passieren. Völlig richtig, es war ein ganz anderer Reaktortyp. So, aber das ist auch so eine Antwort, die an sich richtig ist, wenn man streng genommen macht, aber einen falschen Eindruck erweckt. Nämlich in Deutschland kann überhaupt kein Unfall passieren. Ja, auf andere Art aber schon. Und da war zum Beispiel auch eine nette Geschichte. Mein Freund Wolfgang Kron, Physiker, Festkörperphysiker und langjähriger wissenschaftlicher Kritiker der Atomtechnik, der dann auch das Institut für Risikowissenschaften gegründet hat, das auch an der BUKO war, er ist schon emeritiert. Wolfgang Kron hat mich angerufen eines Tages und sagt, du, was machst du am Donnerstag? Sag ich, na, da habe ich noch nichts vor. Das ist gut, weil da haben wir eine Podiumsdiskussion in Aachen. Ich habe vergessen, dir das zu sagen, da bieten schon die Plakate. Wir sind immer nach Aachen gefahren. Ja, und dort hat ein deutscher Atomtechniker eben gesagt, ja, also der Unfall in Three Mile Island in Pennsylvania, der kann in Deutschland gar nicht passieren, weil in Deutschland wäre so ein Reaktor gar nicht genehmigungsfähig. Ja, das klingt auch wunderbar, sagt man, ja, unsere deutschen Reaktoren, die sind ja viel besser, da kann das nicht passieren. Nein, Wolfgang Kromp hat dann gesagt, ja, das stimmt, aber umgekehrt sind die deutschen Reaktoren wieder in Amerika nicht genehmigungsfähig, weil da ganz andere Regelwerke sind. Also das Argument für sich allein sagt überhaupt nichts. Es sind andere Sicherheitskulturen, wobei die Sicherheit in Anführung zu setzen ist. Die Folgen der Katastrophe sind geringer als zu erwarten war, hat man auch gesagt. Und die Akte Tschernobyl kann geschlossen werden, war eines der schönen Sprüche. Und Atomkraft ist notwendig, um CO2-Emissionen zu reduzieren. Ja, dann kam Fukushima. Und das war eben ein Reaktortyp, wie er weltweit verbreitet ist, ein Siedewasserreaktor. Also auch so etwas Ähnliches wie Zwentendorf gewesen wäre. Und das hat dann auch natürlich gar nicht lustig ausgeschaut. Und da sagen, und der Unfall war da eben der, dass Erdbeben war und Tsunami und Man hat ja so Atomkraftwerke immer genau an der Küste oder direkt an der Küste, weil man das Kühlwasser verwendet. Und da ist dann der Tsunami, die Flutwelle ist dann gekommen und hat einige Strukturen überflutet, zum Beispiel die Notstromdieseln. Und jetzt hat man die Kraftwerke, hat man natürlich schnell, hat man abgeschaltet, indem man die Regelstäbe reinschiebt, die Kettenreaktion unterbindet, aber die Nachzerfallswärme, die Spaltprodukte, die weiter zerfallen, die Radioaktivität setzt ja Wärme frei, die erhitzen sich weiter und müssen gekühlt werden. Da muss also das Kühlsystem muss funktionieren und da braucht man Strom dazu. Und der Strom war nicht da. Und jetzt erhitzt sich das Ganze und dann gibt es die wildesten Folgeerscheinungen. Also zum Beispiel wie dieses Bild da. Ne? Da hat es Explosionen gegeben. Da ist vermutlich ein Brennelementbecken, hat es eine nukleare Reaktion gegeben und das hat es da so richtig hinausgeblasen. Ja, und man kann eben in aller Klarheit sagen, Atomkraft hat sich nicht bewährt. Und, aber was ist jetzt mit Atomenergie gegen Klimawandel? Und da hat es im 19. Jahr, also vor 5 Jahren, hat die IAEA in Wien eine große Konferenz veranstaltet, International Conference on Climate Change and the Role of Nuclear Power. Und da hat man Folgendes gesagt: Climate change is one of the most important issues the world is facing today. Nuclear power can make a significant contribution to reducing greenhouse gas emissions worldwide, while at the same time fulfilling the increasing energy demands of a growing world population and supporting global sustainable development. Nuclear power has considerable potential to meet the climate change challenge by providing electricity, district heating, and high temperature heat for industrial processes generated with almost zero greenhouse gas emissions. Ja, also das klingt ja wunderschön, ne? Man muss sich vorstellen, eine Riesenorganisation, ne? Viel Geld haben sie, aus der ganzen Welt kommen sind die Atombetreiber da dabei. Und wenn man jetzt sagt, na gut, also wie stellt sich euch das vor mit Atomenergie, fossile Energieträger ersetzen? Wie stellt sich euch das vor? Wie viel fossile Energie wird heute verwendet? Wie viel Atomenergie wird in das System eingespeist? Wobei die 7 oder 10% Elektrizität, die weltweit aus Atomkraft kommen, nicht ein Nettobeitrag sind, sondern da geht ja schon in die Atomwirtschaft eine Menge CO2, also eine Menge fossile Energiematerial hinein und damit wieder Energie. So, also man braucht ein Vielfaches von dem, was wir heute haben. Und diese Problematik hat sich schon Anfang der 70er Jahre gestellt, also in den frühen 70er Jahren, als der erste Ölpreisschock war. Da sind auf einmal, weil Gaddafi festgestellt hat, na, wenn wir immer mehr Öl rausholen, irgendwann ist das zu Ende, tun wir ein bisschen bremsen mit der Ölförderung und da ist sofort der Preis hinaufgeschnellt. Und da sind auf einmal die Industrieländer wach geworden und gesagt, Moment, wir sind ja unglaublich abhängig von Erdöl. Wir sind unglaublich abhängig. Was kann man da machen? Suchen wir uns andere Energiequellen. Die Franzosen haben es geschafft, zu sagen, ja, wir setzen auf Atomenergie. Ja? Ein englischer Wissenschaftler, Peter Chapman, hat in der Zeitschrift New Scientist einen schönen Aufsatz geschrieben damals, The Ins and Outs of Nuclear Power. Und er hat eben Folgendes überlegt. Er hat gesagt, Moment, wie viel brauchen wir, wenn wir wirklich die fossile Energie ersetzen wollen? Da brauchen wir Vielfaches. Mehrere Verdopplungsschritte brauchen wir. Also, wenn ich jetzt anfange und sage, ja, also gut, mit Atomenergie wollen wir jetzt die fossilen Energieträger ersetzen. Jetzt müssen wir gleich heute den Uranbergbau verdoppeln, die Brennelementfertigung, die Anreicherung verdoppeln, anfangen jetzt doppelt so viele Atomkraftwerke, als wir jetzt haben, zu bauen. Unglaubliche Kosten, das wird die reden aber nicht. Von der Planung eines Atomkraftwerks bis zur Fertigstellung, was Strom liefert, vergehen im Schnitt 10 Jahre, meistens mehr. Das heißt, ich muss schon den zweiten Verdopplungsschritt dieser ganzen Infrastruktur machen, bevor Strom zu fließen beginnt aus der ersten Verdopplung der Kraftwerke. Und der Peter Chapman hat eben ausgerechnet, bei mehreren Verdopplungsschritten, die man brauchen würde, und unter sehr günstigen Annahmen, was für Energie hineinfließt und was der Atomkraft liefert, ist bei dieser Wachstumsphase kommt einige Jahrzehnte lang aus dem System keine Nettoenergie heraus. Das ist eine ganz eine wichtige Überlegung. Und für die Klimarettung brauchen wir also sehr bald sehr, sehr starke Reduktion der Nutzung von fossilen Brennstoffen. So, und jetzt ist dann die Frage, wie hoch ist die Verfügbarkeit abbauwürdiger Uranerze? Und da gibt es sehr detaillierte Studien. Ja, Sie finden hier den Link auch auf meiner Homepage von holländischen Wissenschaftlern, wirklich sehr, sehr detailliert. Die haben vor langen Jahren auch schon zum Beispiel ausgerechnet, wenn man weltweit alle Elektrizität, und das ist aber nur ein Bruchteil des Gesamtenergieumsatzes, aus Atomkraft herstellen würde, dann wären in 4 Jahren die Uran, die reichhaltigen Uranerze verbraucht, und man müsste auf sehr viel ärmere Uranerze zurückgreifen, wo die Extraktion des Urans wieder viel energieaufwendiger ist. Und wenn das der Fall dann ist, dann wäre das Verheizen von fossilen Energieträgern immer noch wirksamer als über den Umweg von Atomenergie. So, also man muss sagen, selbst wenn man auf die Kosten, wenn man die Kosten außer Acht lässt von so einem System, den zivilen Widerstand, wer würde denn schon diese Dinge in der Nachbarschaft haben? Selbst wenn man das ganze Risiko außer Acht lässt, muss man sagen, naja, das kann keine zukunftsfähige Lösung sein, weil das ist auch ein erschöpflicher Rohstoff. Also, und wenn dann sozusagen das reiche Uran verbraucht ist, ja, dann haben wir eine unglaublich teure, problematische, gewaltige Infrastruktur da stehen. Jede Menge Atomanlagen, die schwer zu abzubauen sind. Und das Gebot, dass man mit hochwertigen Materialien, ne, Sie müssen sich vorstellen, in der Atomtechnik sind die besten Materialien nicht gut genug. Hochleistungsstähle und was übers alles. Anstatt dass man das rezyklieren kann, wie das eine Forderung für die Zukunft ist, ist das radioaktiver Schrott, der wieder Beton und anderes braucht, damit man ihn irgendwo einigermaßen abgeschirmt deponieren kann. Also aus dieser Sicht, wenn man Sie sehen an diesem Beispiel, dass es darauf ankommt, die Dinge in einem gesamten Systemzusammenhang zu sehen. Und wenn man sagt, dass ein Atomkraftwerk kommt eigentlich im Vergleich zu einem Öl- oder Kohle- oder Gaskraftwerk vernachlässigbar wenig CO2 raus, super, das ist die Lösung. Ja, aber wenn ich sage, die fallen ja nicht vom Himmel, die Atomkraftwerke, sondern da muss ich Uran abbauen, da muss ich Dinge und Materialien dazu und so weiter, die ganze der zeitliche Aufwand.
Wenn man auf die aktuelle Debatte ist, ja quasi, ob man die alten Atomkraftwerke, die schon da sind, noch weiter laufen lässt. Und dann mit den Ressourcen, dann müsste man jetzt neu bauen, dann wieder.
Ja, das ist genau der wichtige Punkt, den wollte ich eh ansprechen. Das ist eine ganz andere Frage als die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. Auf das setzt man ja, ne? Dass man sagt, ja, wir brauchen jetzt als Übergang, braucht man jetzt noch den Strom aus dem und dem und dem Kraftwerk und das wird jetzt noch nachgebessert, da schauen wir genau, wo da die Schwachstellen sind. Das ist eine ganz andere Frage, als zu sagen, wir bauen jetzt neue Atomkraftwerke gegen den Klimawandel. Das ist eine Absurdität. Und das Laufzeitverlängerung ist eine ganz andere Frage. Da haben Sie völlig recht. Ja, schon 1909, also vor mehr als 100 Jahren, hat der Chemiker Wilhelm Ostwald gesagt, die dauerhafte Wirtschaft muss ausschließlich auf die regelmäßige Benutzung der jährlichen Strahlungsenergie gegründet werden, also die Sonne. Und da schaut es gut aus, Sie brauchen da hinausschauen, die scheint, die Sonne. Und zwar quantitativ circa das 10.000-fache strahlt die Sonne auf die Erde ein, als der globale Weltenergieumsatz ist. Also das ist die gute Botschaft. Ein gescheiter amerikanischer Verbraucheranwalt, Ralph Nader oder Ralph Nader, der hat einmal gesagt, die Technokraten, na, wenn der Umstand, dass nicht schon jeder eine Solaranlage auf dem Dach hat, ist einfach der Tatsache gegründet, dass die Sonne nicht Exxon gehört. Wenn die Sonne Exxon gehören würde, dann hätten wir alle schon diese Anlage und würden an die Firma Exxon zahlen. Und José Lutzenberger, ein brasilianischer Umweltschützer, der hat ihm gesagt, die Technokraten mögen die Sonnenenergie nicht, weil sie es ihnen nicht gestattet, kommende Generationen zu bestehlen. Ja, die Sonne ist potenziell demokratisch, sie scheint überall hin und die lokale Nutzung der Sonnenenergie ist eigentlich die zukunftsfähige Energiequelle. Ja, also wir haben jetzt die Atomkraft. Ja, bitte.
Die Solaranlagen gibt es dann auch Probleme.
Natürlich. Ja, freilich. Ja, na, es kommt auch auf die Menge an, immer. Nicht? Und da stellt sich dann eben heraus, und das ist die allgemeine Botschaft, unser ökologischer Fußabdruck, der ist einfach zu groß. Also wenn ich gerecht sage, wenn ich sage, alle Menschen auf dieser Erde haben eigentlich das gleiche Recht zur Ressourcennutzung, dann müssen wir sagen, ja, wir haben uns schon viel zu viel genommen. Und ich kann Ihnen eben sagen, in meiner Kindheit war das Leben sehr karg und bescheiden. Jetzt, was Energieumsatz und allerhand andere Sachen betrifft, Gebrauchsgüter und so weiter. Aber die Lebensqualität war nicht schlecht. Die war überhaupt nicht schlecht. Für Kinder viel, viel besser als heute. Also ich habe mich als Kind aufs Fahrrad geschwungen, die Straße hat uns gehört, wir haben da Ball spielen können. Am Abend in der Vorstadt sind die Leute, Hausmeister und andere, auf Bänken vor den Häusern gesessen. Die Vögel haben in den Alleebäumen gesungen. Und man war bescheiden, aber es ist, man hat das Wenige, hat man viel mehr geschätzt. Und sie brauchen nur auf einen Müllplatz gehen und in die Container reinschauen. Sowas wir Müll hinterlassen. Und auch beim Bemühen um eine umweltverträgliche Lebensweise, oder, dass ich da in dieser Zivilisation lebe, bemühe mich möglichst wenig zu verschwenden, verbrauchen, was wir Abfall erzeugen und so weiter. Das ist arg, nicht? Tausende Generationen haben als Abfälle halt ein paar Steinwerkzeuge, Tonscherben und große Dinge hinterlassen, was wir nicht nur an Strukturen und was ich jetzt Beton und Glas und Kunststoffe und Dreck jeder Art und Gifte, Gifte, Gifte hinterlassen, ist unglaublich. Also, und das ist, glaube ich, das Hauptthema, das generell überhaupt nicht verstanden wird. Wir müssen weg von diesem Verschwendungspotenzial. Niveau, von diesem Verschwendungsniveau. Das ist ganz wichtig. Heute tut man so, naja, also Autofahren ist sakrosankt, klar. Jeder muss ein Auto haben dürfen und muss überall hinfahren dürfen und können. Und wenn man jetzt das mit Erdöl nicht mehr will, ja, dann halt mit einem Elektroauto. Das ist ja völlig klar. Und ich habe Ihnen eben auch erzählt, ich habe die autofreie Stadt erlebt als Kind. Ich habe eine Landwirtschaft erlebt, wo es keine Traktoren gegeben hat. Und heute kann man sich mit einfacher Solarenergie, ja, und mit weniger technisch, also heute wissen wir ja viel besser Bescheid. Wir können heute Solararchitektur verwirklichen. Wir können so bauen, Häuser so bauen, dass sie eigentlich einen ganz geringen Bedarf an Heizenergie haben. Und man kann, das haben gibt es ein schönes schwedisches Projekt, das einmal Professor Haas vom Institut für Energiewirtschaft vorgestellt hat, ein großes Wohnprojekt. Und die haben einen großen Wärmespeicher, einen saisonalen, wo sie im Sommer mit Flachkollektoren den aufheizen und haben 80% der Heizenergie für den Winter drinnen. Das ist alles möglich. Also ich kann mich auch erinnern, vor langer, langer Zeit, das muss schon über 30 Jahre sein, ja, also noch irgendeiner Club 2-Sendung, wo ich teilgenommen habe, habe ich einen Anruf gekriegt von einem Herrn Blank aus Obergallnerkirchen, der die Firma MEA gegründet hat, Flachkollektoren, Warmwasser. Herr Weiß, wieso verschweigen Sie die Sonnenenergie? Und ich sagte, Herr Blank, Entschuldigung, verschwiegen habe ich es nicht. Ich bin nicht dazu gekommen, Sie zu erwähnen. Ja, also, da habe ich gesagt, dann bauen Sie ja in Wien Solaranlagen. Na, selbstverständlich machen wir. Ja, da hat man damals, eben vor, ich glaube, 35 Jahren, 8 Quadratmeter Flachkollektoren aufs Dach, die Firma ist gekommen mit einem kleinen LKW und am nächsten Tag habe ich Warmwasser von der Sonne gehabt und das jetzt seit 35 Jahren. Die Anlage funktioniert immer noch und jetzt, heute, gewinne ich Warmwasser und brauche nicht, wie in meiner Jugend, wenn man Warmwasser wollte, müsste man Ofenheiz aufheizen und so weiter. Heute kann man Balkonkraftwerk, ein paar Solarzellen hinhängen und hat dann Strom. Also man kann heute viel, viel mehr machen. Aber dieses Verschwendungsniveau, das wir haben, aus Zukunftsverantwortung heraus, muss man sagen, das steht uns einfach nicht zu. Aber das ist eine Botschaft, die sehr schlecht verbreitbar ist. Ja, gut. Kommen wir zu einem anderen Problemmultiplikator, nämlich industrielle Landwirtschaft. Sie unterbricht, ich mache das auch kurz, weil Sie kennen sich da eh aus. Bisschen lauter
Ja,
bitte, ich höre nicht mehr so gut wie früher.
vielleicht ist ja die Botschaft eines bescheidenen Lebensgesichts, wie wir es vorhin gemacht haben, besser zu verbreiten. Fand das schön.
Naja, ich sage ja auch immer, also ich habe Ihnen auch schon erwähnt einmal, was mich sehr gefreut hat in der Zeit der heftigen Atomauseinandersetzung in Österreich. Der deutsche Psychologe Wolfgang Schmidbauer, der hat ein Buch eben geschrieben, Homo consumens, vom Kult des Überflusses und so weiter. Ne? Und der hat ihm damals auch gesagt, wenn man uns einreden will, dass eine Verdopplung des Stromverbrauchs nur durch Atomenergie möglich ist, dann ist das kein Argument für Atomenergie, sondern gegen die Verdopplung des Stromverbrauchs. Und ich meine, wir haben ja so wahnsinnig viel Strom verschwendet. Nicht? Und ich habe ja jahrelang eine Vorlesung an der Uni gehalten, Naturhaushalt und Energiewirtschaft aus humanökologischer Sicht. Und da habe ich dann auch immer wieder betont, dass Elektrizität eine Edelenergie ist. Ja, das ist fast reine Exergie. Damit kann ich fast verlustfrei mechanische Energie erzeugen. Und diese Edelenergie zu verwenden, um Luft- oder Wasserlauwarm zu machen, ist eine gewaltige qualitative Energieverschwendung. Und da hat auch der amerikanische Pionier alternativer Energiesysteme, Emory Lovins, hat da so ein schönes Beispiel auch gebracht. Er hat gesagt, wenn man jetzt in einem Kraftwerk Atome spaltet, Wärme erzeugt, damit eine Dampfmaschine mit schlechtem Wirkungsgrad betreibt, den Strom über teure Leitungsnetze unter weiteren Verlusten zu einem entfernten Verbraucher schickt, der dann damit wasserlauwarm macht, um sich die Hände zu waschen, dann ist es physikalisch gesehen, es ist teuer, verschwenderisch und gefährlich. Es ist aber auch physikalisch gesehen unelegant. Das ist so, als würde man mit einer Motorsäge Butter schneiden. Nicht? Also mit einem unglaublichen Aufwand, die Butter kann ich ganz anders ausschneiden. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich umweltfreundlich, billig, lauwarmes Wasser machen, dezentral? Ja, nicht indem ich da ein riesen Atomkraftwerk habe mit all dem Ding und dann Elektroboiler, sondern eine Solaranlage am Dach. Das ist ganz was anderes. Also dieses neue Denken, wie kann ich die Energiedienstleistungen umweltfreundlich, billig sozusagen lokal gestalten, ist ganz was anderes. Also dieses andere Denken ist, glaube ich, wichtig. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zur Landwirtschaft als einem der industriellen Landwirtschaft als einen weiteren Problemmultiplikator. Die Stoffkreisläufe werden unterbrochen. In einer ökologischen Wirtschaft oder Gartenwirtschaft und so weiter gibt es kurze Kreisläufe. Da gibt es den Kompost und mit dem kann ich wieder düngen. Und da gibt es sehr frühe, sehr gescheite gibt es frühe Pioniere. Einer davon war der, Name Gärtner Ackern ohne Gift in den 1940er Jahren, glaube ich, war das. Der hat eben auch gezeigt, dass man ganz unfruchtbare Böden mit Kompost wunderbar beleben und fruchtbar machen kann. Aber eben die moderne industrielle Landwirtschaft ist extrem abhängig von Erdöl. Ja, also Unterbrechung der Stoffkreisläufe war natürlich, dass man eben nicht lokal eben die Biomasse im Kreislauf führt, möglichst und nur halt einen Teil, den man erntet, abführt, sondern dass man, was ich jetzt Im Machfeld ist Stroh angefallen und das war bis vor, also ich habe es noch erlebt, das hat man im Herbst, hat man das abgefackelt. Da hat zum Teil der Humus auch gebrannt. Ne? Also da, anstatt dass man den Boden belebt, hat man ihn weiter geschädigt. Und die Tierfabriken, die wissen nicht, wohin mit der Gülle. Ne? Da hat es ja auch Fälle gegeben, wo man Gülle aus Holland hat man exportiert und ähnliches. Nicht? Also war Geschichten. Extrem erdölabhängig, da kommen wir dann bei der nächsten Folie drauf. Phosphate müssen zugedüngt werden. Teure Großmaschinen, um diese Großmaschinen wirklich auch einsetzen zu können, ist die Landschaft ausgeräumt worden. Man hat alle Strukturen möglichst entfernt, Bäche hat man begradigt. Sie brauchen nur ins Weinviertel schauen, wie dort der Rumsbach und alles in einem Regelprofil. Viele Bäche hat man verrohrt, dass man dort drüber fahren kann. Sonderstandorte sind weg, sind eliminiert worden. Die Landschaft wird hässlich, klarerweise. Artenschwund, weil diese ganzen Strukturen wegfallen, Sonderstandorte und so weiter. Aber natürlich durch die Düngung sind Magerstandorte vernichtet worden. Die Großmaschinen bringen eine Bodenverdichtung zustande. Humusverluste, der Boden wird immer weniger wasserhaltig. Es kommt zur Bodenerosion. Dünge und Pestizide ins Grundwasser und dann kommt es zum Bauernsterben, weil nur die Großen überleben. Die haben auch natürlich die Agrarpolitik stark beeinflusst in ihrem Sinn und nicht im Sinn der Kleinbauern. Auch das kommt dann dazu. Und natürlich ein Verlust angepasster Nutzpflanzen und Nutztierrassen. Es war früher, das sagen alle, die sich damit auskennen, war die Lebensleistung eines Rindes war sehr hoch, haben mehrere Kälber gehabt. Heute werden sie schlecht gefüttert, im Sinne, also werden sehr gut gemästet, aber mit Futter, das gar nicht notwendig ist. Nutztierkundler, die sagen eben auch ganz klar, dass zwar, also dass die industrielle Verabreichung industriellen Futters nicht gesund für die Wiederkäuer ist. Die Lebensdauer, also dass auch der Aufwand das, für Tierärzte und so weiter zunimmt. Diese Landwirtschaft, die wird stark subventioniert. Diese Überschüsse, die werden dann exportiert und kommen in Länder, wo sie die lokale Landwirtschaft konkurrieren und wiederum zum Aussterben von nachhaltiger Landwirtschaft in den Zielländern führen. Ja, da gibt es auch jede Menge Beispiele. Und dann kommt natürlich auch noch dazu Getreide als Instrument der Disziplinierung. Die USA hat sehr oft eben ihre Getreideexporte abhängig gemacht von irgendwelchen politischen Bedingungen. McNamara, damals Außenminister, glaube ich, hat ihm gesagt, das ist für ihn eine gute Nachricht, dass man also mit Nahrungsmittelabhängigkeit eben auch Politik verbinden kann. So, und jetzt muss man natürlich sagen, diese industrielle Landwirtschaft ist nicht zukunftsfähig. Kann man mehrfach begründen, schon allein mit der Abhängigkeit von billigen reichlichen Erdölen. Das kommt dann auf der nächsten Folie noch deutlicher. Und dass die Bodenfruchtbarkeit bei der industriellen Landwirtschaft nicht aufrechterhalten werden kann, wenn man sich auch mit den Problemen der sogenannten grünen Gentechnik befasst, was ich auch lange gemacht habe, war ja, wie ich Ihnen schon erzählt habe, Sprecher des Gentechnik-Volksbegehrens. Und da der Einsatz eben von gentechnisch veränderten Produkten, also Sorten, zum Beispiel Soja und Roundup Ready-Sorten, wo man eben gentechnisch Soja so verändert, dass es das Gift Roundup, Glyphosat, einigermaßen aushält und dann mit Glyphosat das Doppelpack verkauft, mit der Begründung, dass man sagt, ja, da braucht es jetzt, kann es ja jederzeit mit dem Roundup drüber gehen, mit dem Totalherbizid, das Soja überlebt es. Und da gibt es dann natürlich auch jede Menge Folgen davon, dieses Roundup Ready mit Roundup Ready Sorten mit dieser ganzen Glyphosat Anwendung führt dann natürlich auch zu Veränderungen im Bodenleben. Da gibt es auch Erfahrungen, die sehr unerfreulich sind. Ob das in Argentinien ist, wo riesige Flächen mit diesen Roundup-Ready-Sorten behandelt werden, bepflanzt werden und dann per Flugzeug wird dann das Glyphosat drüber gesprüht. Da gibt es auch Folgen für die Gesundheit, da gibt es Dokumentarfilme drüber, wie dann viele Krankheiten auftauchen durch diese Gifte. Glyphosat ist überhaupt eine sehr verdächtige Geschichte, ist dreimal patentiert worden, einmal da hat man als Rohrreiniger hat man es verwendet, dann hat man es patentiert als ein Antibiotikum und dann als Totalherbizid. Und das hat natürlich gewaltige Einflüsse auf das Bodenleben. Also es gibt über das Glyphosat gibt es da auch Hearings, wo Betroffene einiges erzählen, was ganz unerfreulich ist. Und das ist auch eine der Substanzen der Giftigen, die eigentlich schon überall nachweisbar ist. Also diese Verwendung von Spezialsorten im Doppelpack mit Giften, das kann auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Und diese Grafik zeigt Ihnen Folgendes. Da geht es darum, sozusagen um den Nettoenergieertrag, wie viel Erdöl investiere ich in eine Kalorie-Lebensmittel? Wie schaut das Verhältnis von investiertem Erdöl in das Lebensmittelsystem aus und wie viele Kalorien bekomme ich heraus? Und das ist eine alte Studie und da sehen Sie in der Mitte da diese gerade Linie. Das ist das Lebensmittelsystem damals in den USA. Und da sieht man, 1910 hat man ungefähr eine Energieeinheit Erdöl investiert in eine Energieeinheit Lebensmittel. Ernst Friedrich Schumacher, der Autor des Buches Small is Beautiful, der hat das auch sehr schön gesagt. Er hat gesagt, ja, wenn man in den USA oder in einem anderen Industrieland heute irgendein Lebensmittel isst, dann isst man ökonomisch gesehen Erdöl. Ja, und jetzt sehen Sie ganz unten links in der Grafik, sehen Sie eben, Die primitive Wechselwirtschaft, dann weiter rechts. S&A, da. Und da kommt ein Energieertrag heraus. Da oben dann bei uns schon, Sie sehen, da auf der Grafik im Jahr 1970 wird schon pro Lebensmittelenergie das Zehnfache an Erdöl verwendet. Und es gibt dann besonders klasse Zahlen, etwa in einem Film über den Stoffwechsel Londons. Da kommt vor, dass eine Mango, die mit dem Flugzeug nach London gebracht worden ist, da steckt das, fällt mir nicht ganz ein, aber gut, das Hundertfache an Erdöl drin, an Erdölaufwand, als sie selber Kalorien liefert. Also diese Art Lebensmittelsystem kann eben auch nur mit billigem Erdöl funktionieren. Also wenn man sagt, die industrielle Landwirtschaft, und da wird immer, wenn man die industrielle Landwirtschaft kritisiert, wird immer dann gesagt, ja, aber wie wollen Sie die Milliarden ernähren? Das geht ja nicht anders. Und es geht schon anders. Und da ist eben auch wieder, habe ich das bei Ernst Friedrich Schumacher gelesen, nach seinem Tod ist ein Buch erschienen von seinen Aufzeichnungen und so weiter. Und da steht dann drinnen, ja, man muss sich ernsthaft die Frage stellen, ob Großbritannien, also England, überhaupt eine Landwirtschaft haben sollte. Ich dachte, was soll das jetzt? Ja, im nächsten Satz steht dann, ob man sich nicht auf Gartenwirtschaft konzentrieren sollte. Weil der Gartenbau einen viel höheren Flächenertrag hat. Und da setzen dann die ganz modernen, erfolgreichen Strategien ein, die unter dem Titel Permakultur etwa beschrieben werden. Gibt es einige Pioniere weltweit. Und das beruht darauf, dass man sozusagen kleinräumig jetzt Kulturen macht, Gartenwirtschaft. Auch da hat der Schumacher was sehr Nettes gesagt. Warum wächst der Kohlkopf im Garten besser als auf dem Feld? Das ist der TLC-Faktor. Tender, Loving, Care. Weil der Gärtner, der sieht, Moment, da ist ein bisschen trocken, da muss ich da ein bisschen mehr gießen. Da, Moment, da rupfe ich ein bisschen Unkraut aus, mulchen. Da, das sind jetzt Kohlweißlingsraupen durch den Weg, hängt vielleicht ein Starnhäuschen auf, Nisthöhle auf und so weiter. Also die lokale kleinräumige Lebensmittelproduktion ist flächenintensiver und ist in der Lage, bei guter Bodenpflege eben auch die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Assistent hier an der BOKU war in der Zoologie, da war im Nebeninstitut das Institut für Pflanzenbau und da war der Professor Steineck, der war ein glühender Gegner der Biolandwirtschaft, die damals gerade begonnen hat, aufzublühen. Ja, die Leute müssen doch verstehen, wo nicht gedüngt wird, kann auch nichts wachsen. Nicht? Ja, aber die düngen halt anders, nicht? Mit Mulchen, mit Urgesteinsmehl und anderen Dingen. Also ich hatte damals einen Freund, der ist leider früh gestorben, den Dr. Gernot Gräfe, der hat im Burgenland sein Institut gehabt und hat mit Presskompost experimentiert. Also die Rückstände die Pressrückstände von Weinherstellung, die hat er kompostiert und dann auch noch die Kerne von den Weintrauben, das ist noch geschrotet worden. Da hat er eben auch so ein Gefäß gehabt, isoliert mit einem Thermometer und da hat er gezeigt, was da für hohe Temperaturen drin sind. Und dieser Dresdner Kompost, der war unglaublich wirksam. Er hat zum Beispiel ein Experiment gemacht, Gernot Gräfe. Zwei Parzellen, die waren ungefähr so groß wie dieser Raum, mit Kartoffeln bepflanzt. Eines hat er konventionell gemacht, mit dem Dünger und so weiter. Das andere hat er mit dem Dresdner Kompost gedüngt. Und dann hat er das den Kartoffelkäfern überlassen. Und ich habe da selber Fotos auch gemacht. Das Konventionelle war kahl gefressen, da wurde nichts geerntet. Am Kompost gedüngten war auch Befall, aber dort hat man ernten können. Und das sind auch Geschichten, die der José Lutzenberger erzählt. José Lutzenberger, ich habe Ihnen berichtet davon. Der war ein brasilianischer Landwirtschaftsspezialist, der bei der Firma BASF angestellt war in Deutschland. Er ist ja deutschstämmig gewesen, sein Vater war Deutscher. Und er war sozusagen ein Berater in Brasilien, ist dort herumgefahren und hat im Interesse der Firma Bayer die Landwirte beraten. Und da ist ihm auch unterkommen, großes Feld was war das, irgendwelche Rüben, glaube ich. Und das war voller Blattläuse. Und jetzt ist natürlich klar, da braucht man Gifte und so weiter. Und dann ist ihm aufgefallen, Moment, am Rand, dort wo nicht so gedüngt worden ist, war auf einmal kein Befall von Blattläusen. Und da ist er dann zum Denken gekommen. Und da gibt es dann auch ein Büchlein, das ich Ihnen sehr empfehle. Das ist allerdings schwer zu kriegen, glaube ich. Ich habe es einmal in dem Buchladen an der BOKU bekommen. Von Francis Chabussou heißt das, war ein französischer Agrarier. Und das Buch heißt Pflanzengesundheit und ihre Beeinträchtigung. Und da gibt es auch ein Vorwort von Lutzenberger. Und die Quintessenz ist ungefähr die. Das war eben auch für mich mal spannend. Eben der von mir erwähnte alte Freund Gernot Gräfe und der José Lutzenberger, dieser erfahrene brasilianische Agrarier, die sind in Wien am Rande eines Club 2 beieinander gesessen und haben eine Stunde lang miteinander fachgesimpelt und ich bin mit großen Ohren daneben gesessen und habe zugehört. Es war unglaublich spannend. Und ja, und die Quintessenz ist die, der José Lutzenberger hat zum Beispiel auch gesagt, also der große Feind der Landwirtschaft und so weiter in Brasilien ist die Blattschneiderameise, die Ata. Ne, die kommen da, Marschkolonnen und befallen am Baum oder in der Pflanze, schneiden da ihre Blattstücke und transportieren die, züchten dann einen Pilz drauf und so weiter. Tolle Geschichte, spannend. Und die suchen sie aber auch die Pflanzen aus. Und dort, wo eine Pflanze geschwächt ist, dort wird es genommen. Und jetzt ist folgende Geschichte. Insekten, also Pflanzen, potenzielle Pflanzenschädlinge, die zum Beispiel Läuse, die Saft saugen, die saugen den Saft nach ihrem Bedarf an Aminosäuren. Die brauchen freie Aminosäuren im Saftstrom und der Zucker, der überschüssige, wird ausgeschieden. Aus dem machen dann die Bienen bei uns den Waldhonig und so weiter. Ne? Das ist der Honigdau, die Tröpfchen oder bei uns bei den Alleebäumen, wenn da Läuse drauf sind, unten steht ein Auto, da sieht man, wie das wohl ist mit dem zuckerhältigen Ausscheidungen der Blattläuse. Das fressen dann Ameisen und so, da gibt es die schönsten Symbiosen. Aber wichtig ist eben, wenn ich mit löslichem Stickstoffdünger dünge, dann werden diese Pflanzen haben dann mehr Stickstoff im Saftstrom, damit die Eiweißsynthese kommt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bei den Pflanzen. Und die Pflanzen werden nahrhafter für die Insekten. Die haben mehr Aminosäuren drin im Verhältnis und unterscheiden das. Also das sind auch so Geschichten, wobei Francis Chabussy, der leider jung gestorben ist, darauf hingewiesen hat, dass viele Schädlinge erst schädlich geworden sind nach Düngung mit löslichen Stickstoffdünger.
Ich glaube, du kommst dann der Herr Breitow. Ich glaube, der Name
Bitte?
kommt dann der Herr Breitow.
Das weiß ich nicht.
Um 13 Uhr.
Das kann sein.
Sind Sie bis 13 Uhr da?
Ja.
Bitte.
Ja. Um 13 Uhr machen wir Schluss in wenigen Minuten. Ja, also das sind ja ganz spannende Geschichten und könnte Ihnen natürlich auch nette Sachen erzählen und noch ein, ja.
Und eben, dass das besser ist, ist ja völlig klar. Und dass auch gesellschaftlich da eine Änderung bei den Essgewohnheiten stattfinden muss. Aber wenn man jetzt nicht davon ausgeht, denken Sie, das kann auch gehen, so vom Bedarf und
Naja, schauen Sie,
Abfall, was die Menschen.
das ist das Hauptargument immer, dass man sagt, ja, das ist ganz schön, das funktioniert, aber damit, und nicht, dann haben wir jetzt da eine Großstadt, wie können die Leute ernährt werden? Nicht? Gute Frage, wichtige Frage, aber die andere Frage ist eben, dass man sagt, ja, wenn wir so weiter tun mit der industriellen Landwirtschaft, die läuft in die Sackgasse. Langfristig gesehen, muss ich sagen, gibt es keine Alternative, als davon abzugehen und überzugehen auf nachhaltige, regionalisierte, optimierte Methoden der Lebensmittelproduktion. Weil ja eines auch eigentlich einleuchtend sein muss. Auf der ganzen Welt haben wir ganz verschiedene klimatische Bedingungen, wo ganz andere Pflanzen wachsen. Und ganz andere Pflanzenkombinationen in Permakultur gezogen werden können. Und was uns heute angeboten wird, sind, was ich jetzt mit Genschere, mit neuer Gentechnik, sollen jetzt irgendwelche Supersorten gemacht werden. Ja? Die verdrängen aber die angepassten lokalen Sorten. Und für mich ist es eigentlich offenkundig, dass in irgendein Gebiet, ob das in Indonesien oder Afrika oder Südamerika irgendwo ist, dass dort optimal, traditionell angepasste Sorten, dass eine Kombination, eine gute, die man noch verbessern kann, nachhaltiger und optimal Reproduktionen liefert als irgendeine Einheitslösung, die man auf der ganzen Welt mit Aufwand einpflanzen will. Also das sind alles Dinge, über die muss man nachdenken und ich offeriere Ihnen da nur eine Sicht. Vielleicht heute noch, wir wollen dann noch zur grünen Revolution kommen, das nächste Mal. Aber ich erzähle Ihnen zum Abschluss eine heitere Geschichte. Die ökologische Landwirtschaft und die Biolandwirtschaft ist ja lang eben heruntergemacht worden von den Agrariern. Und ja, vielleicht eine andere Geschichte noch. Es gab immer, da gibt es, glaube ich, noch die Wintertagung und im Audi Max war das. Und da waren eben auch immer Ökologen dann dort damals, das ist jetzt auch in den frühen 70er Jahren gewesen. Und da kann ich mich nur erinnern, da ist einer aufgestanden und hat gesagt, das ist ein Blödsinn, was heißt biologische Landwirtschaft? Jede Landwirtschaft ist biologisch, weil sie ja mit Lebewesen zu tun hat. Da habe ich mich damals gemeldet und habe gesagt, nach der gleichen Logik müsste jeder Umgang mit Menschen menschlich sein. Und es gab dann auch eine andere nette Geschichte. Mein Freund Bernd Lötsch hat sich sehr intensiv in der Kodex-Kommission Land engagiert, wo eben Standards für biologische Wirtschaftsweise erwirtschaftet wurden. Und da war er auch einmal Zeuge bei einem Gerichtsverfahren gegen einen Biobauern. Und der Hauptankläger war den hat man Wurstpapst genannt, das war der Professor Betuelli vom Hygieneinstitut. Und der hat diesen angeklagten Biobauern vorgeworfen, dass was mit dem Käse nicht stimmt und verschiedenes andere. Und dieser Biobauer war ein deutscher industrieller Aussteiger, der als Biobauer in Österreich tätig war, der Herr Leinenweber. Und der Betuelli wollte ihn also unbedingt sozusagen schuldig gesprochen haben. Hat ihn gequält. Ja, was hat er mit dem Käse gemacht, der da beanstandet worden ist? Ja, den hat er noch ein paar Wochen aufgehoben, dann hat er ihn gegessen. Und dann die böse Frage: Was machen Sie gegen die Fliegen im Stall? Wenn er nichts macht, ist das ein hygienischer Missstand. Aber der Leinenweber war nicht am Mund gefallen, sagt: Ich halte mir Fliegen, Spinnen. Wie hält man sich Spinnen, indem man die Netze nicht zerstört? Na ernst, da kann man sich ja bei ihnen gar nicht frei bewegen. Das eben ist das Problem unserer Fliegen. Man hat dann großes Gelächter im Saal, der Betuelli hat einen roten Kopf gehabt und der Leinenweber ist freigesprochen worden. Ja, aber man hat ihn beanstandet, weil man in seinen Produkten Spuren von Pestiziden gefunden hat. Allerdings nicht, weil er sie verwendet hat, sondern weil sie ubiquitär waren. Die waren überall und waren unterhalb einer Toleranzgrenze. Aber er hat nicht gespritzt, sondern war einfach ein Opfer. Ja, also es gibt auch heitere Begebenheiten im Ringen um eine bessere Zukunft und an denen muss man sich ja beglücken ein bisschen. Damit danke ich für heute. Es ist genau 13 Uhr und wir machen dann nächstes Mal weiter.